Was das Rijksmuseum kann, das kann die Gemäldegalerie in Berlin auch. In Amsterdam ist es eine Ausstellung mit Werken von Jan Vermeer, die sich rühmt, so viele Bilder des Delfter Malers zu versammeln wie keine zuvor. Und in Berlin ist es jetzt einer der großen niederländischen Künstler des 15. Jahrhunderts, Hugo van der Goes, der überhaupt zum ersten Mal mit so einer monographischen Ausstellung gewürdigt wird und in der fast alle seine erhaltenen Werke versammelt sind. Ein halbes Jahrtausend nach ihrer Entstehung können diese ganz großen Altartafeln zwar nicht mehr reisen, aber immerhin 12 von 14 Gemälden und 2 Zeichnungen sind jetzt in Berlin zu sehen. Silke Hennig hat sich die Ausstellung schon angesehen und sie hat mit dem Kurator gesprochen.
In den Museen, wo diese wenigen Stücke, die es gibt, aufbewahrt werden, wie auch bei uns, sind das eigentlich immer Publikumsmagneten. Die zu sehen ist großartig und mehrere davon zu sehen ist durchaus mehr als die pure Summe der Teile, nicht? Also das wird auch ein anderes, ein modifiziertes Seherlebnis. Es wird eigentlich viel spannender.
Selbst für Experten wie Kurator Stefan Kemperdick. Denn wo so wenige Arbeiten erhalten sind, wo es so wenig gesichertes Wissen über die Person und ihr Werk gibt, wie im Fall von Hugo van der Goes, hilft der direkte Vergleich seiner Bilder untereinander und mit anderen. Nach den beiden etwas älteren Großmeistern der niederländischen Malerei, Jan van Eyck und Rogier van der Weyden, kommt mit van der Goes ab etwa 1470 eine leuchtende Farbigkeit, Monumentalität und Leben in die Malerei.
Sie sind auch gegenüber dem sehr starren, festgefrorenen bei Jan van Eyck, der ja kein Künstler der Bewegung ist, und dem sehr eleganten, aber auch wieder sehr, sehr abstrakten von Roger van der Weyden sind die Gestalten bei Hugo van der Goes auf einmal gewissermaßen aus Fleisch und Blut.
Ungestüm und fast grotesk wirken zum Beispiel die beiden Hirten, die der Maler in seiner Geburt Christi hineinplatzen lässt in die stille Andacht, die im Stall rund um das blasse Jesuskind herrscht. Damit auch wir an der Szene teilhaben können, halten am linken und am rechten Bildrand 2 Figuren einen grünen Vorhang auseinander, wie im Theater.
Es gab dann sogar die Vorstellung, da ist quasi eine gemalte Theateraufführung gemeint. Das ist natürlich nicht so, aber es zeigt doch, das steht so lebendig vor uns, als wäre es Theater, als würden Schauspieler dort etwas aufführen. Nicht? Und das ist so eine Qualität, die doch neu ist und die letzten Endes dann im 16., 17. Jahrhundert eben weiterlebt. Die Verlebendigung der Figuren, verbunden dann mit so einem sehr ausgeprägten Hell-Dunkel, mit ganz großartigen Lichteffekten, die er auch hat.
Sehr schön zu sehen schon am mutmaßlich frühesten Hauptwerk van der Goes, dem sogenannten Monforte-Altar, erworben von Wilhelm von Bode Anfang des 20. Jahrhunderts für 1 Million Reichsmark und damit der bis heute teuerste Kauf in der Geschichte der Gemäldegalerie. Die große Tafel zeigt eine Anbetung der Könige als Schauspiel der Hände. Hände, die halten, die beten, die greifen und dazwischen in einer Geste innerer Bewegung die Hand eines der 3 Könige, wie aus der abgewandten Handfläche heraus beleuchtet und damit unerhört plastisch. Auch die strahlende Farbigkeit, die Kombination kühler Rottöne etwa, ist außergewöhnlich. Dass van der Goes damit nicht nur spätere Entwicklungen in der Malerei vorwegnahm, sondern auch seine Zeitgenossen beeindruckte, beweisen Kopien, die auch das ursprüngliche Aussehen des heute beschnittenen Werks dokumentieren.
Man sieht, das ist wirklich wiederholt worden. Und wenn man freie Variationen dazu zählt und so, dann hätte man zum Beispiel vom Monforte-Altar mindestens 50 Kopien und Varianten noch, die es noch gibt, wohlgemerkt. Eine andere Komposition von Hugo van der Goes, eine Kreuzabnahme in Halbfiguren, also so ein echtes Close-up, das ist die Erfindung von Hugo van der Goes. Von denen hat eine Kollegin 104 verschiedene Versionen zusammenstellen können. 104, die es noch gibt. Die gehen dann natürlich bis ins späte 17. Jahrhundert. Meistens sind auch künstlerisch nicht toll, aber diese Komposition war offenbar so eindrucksvoll, so einprägsam, dass man sie, ohne den Künstler zu kennen, immer wieder wiederholt hat.
Hugo van der Goes war sehr erfolgreich. Ein Faksimile seines fast 6 Meter breiten Portinari-Altars, der die Uffizien nicht mehr verlassen kann, verdeutlicht in seiner Monumentalität auch Wertschätzung und Vertrauen der Auftraggeber, die dafür ein Vermögen ausgaben. Dennoch tritt der Maler um 1475 als Laienbruder in ein Kloster ein, das der frommen Askese verpflichtet ist. Allerdings arbeitet er dort in großem Stil weiter und empfängt illustre Gäste bis hin zum späteren Kaiser Maximilian I. Er nimmt viele Aufträge an, zu viele wenn man der Chronik eines Mitbruders glauben kann, der auch überliefert, dass van der Roos wahnsinnig wird. Mit Mühe kann er davon abgehalten werden, sich das Leben zu nehmen, stirbt jedoch wenig später. Einige seiner begonnenen Aufträge werden von anderen fertiggestellt. Kühne Kompositionen in teilweise schwacher Ausführung. Auch dafür liefert die Ausstellung Beispiele. So entsteht entgegen aller Lücken und Ungewissheiten in der Überlieferung ein dichtes Gewebe zu Leben und Werk des Malers, ein hochinteressantes Gespräch unter Bildern, das trotz einer Distanz von mehr als 500 Jahren den Maler Hugo van der Roos ganz nah erscheinen lässt.
Silke Hennig war das über die neue Ausstellung in der Gemäldegalerie Berlin. Hugo van der Roos zwischen Schmerz und Seligkeit. Heute wird sie eröffnet und geht dann bis zum 16. Juli.